Damit herzlich willkommen zur 69. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit dem Ravens Recap. Das Spiel endete mit einer Niederlage, 37-26 für die Ravens, mit einigen Highlights, unter anderem auch mit einer Verletzung von Mac Jones. Aber wie von vorn, ich darf erstmal ganz herzlich den Frank begrüßen. Grüß dich, mein Lieber.
Hallo in die Runde, 69. Folge. Gronkh würde jetzt ganz verschmitzt lächeln und grinsen.
Na, dann erzähl doch gleich mal, wo du geguckt hast, mein Lieber.
Ja, ich habe natürlich wieder im Schoße der Patriots Nation aus Hannover geguckt. Wir waren wieder in der Vereinsgaststätte beim TuS Ricklingen. Besonders cool fand ich, dass wir auch einen Zuhörer aus dem Podcast, der so gesehen auf die Watching Party aufmerksam geworden ist. Grüße gehen raus an den Dennis. Schön, dass du da warst und ja, hoffentlich auch nicht zum ersten und letzten Mal. Und wer aus dem Raum Hannover das Ganze hört, ist natürlich auch immer herzlichst willkommen, mit uns gemeinsam die Spiele zu gucken. In dem Rahmen macht das nochmal doppelt und dreifach Spaß, aus meiner Sicht jedenfalls. Wo warst du?
Ja, bei mir war es weniger interessant bzw. ereignisreich. Erstmal kam ich schön zu spät, musste nämlich noch arbeiten bis 18:30 Uhr, ja, ein bisschen später sogar. Bin dann nach Hause gerast und kam wieder und ja, stand 0-7 für die Baltimore Ravens. Und dann können wir eigentlich gleich reingehen. Dennis, nochmal schöne Grüße, Shoutout geht raus. Wir kennen uns auch von Instagram. Und erzähl doch mal, was los gewesen ist beim Spiel. Die ersten Drives.
Also unsere D scheucht die Ravens mit einem 3-and-out vom Feld. Das ging schon mal super los. Beim First Down guter Druck von Judon und dem Dete, also Dietrich Wise. Beim Third Down Equale passt besonders gut auf und es endet im Punt. Und wie in der letzten Woche haben wir dann schon fast den Salat. Miles Bryant mufft erneut. Ja, wie gesagt, im Debakel von der letzten Woche mit Schweineglück, wo er über die Endline raus ist und wir dadurch via Touchback den Ball bekommen, flutscht er ihm auch durch die Arme. Hier wiederum glücklich, dass er den Ball selbst sichern kann und wir von der 11 starten können. Aber ein Riesenschreckmoment auf jeden Fall zu beginnen. Und davon sollte er sich, glaube ich, nicht mehr so viele Fehler leisten. Dann gibt es andere Punt-Returner, die ihn da, glaube ich, den Rang ablaufen können.
Wir haben den Ball insgesamt für 4 Plays, 26 Yards. Was ist genau da passiert? Konnten wir da schon Punkte erzielen?
Nee, da hat es leider nicht gereicht. 31 Yards von Parker durch die Mitte. Allerdings illegale Formation. Isaiah Wynn wurde als der Verursacher hervorgerufen, wirft uns wieder zurück. Mac wird gesackt, Pocket bricht komplett zusammen. Damit waren wir auch wieder raus in dem Drive, also auch nichts gerissen. Im nächsten Drive, Judon erwischt back-to-back fast Jackson. Sprich, knapp daneben ist auch vorbei, es war nix. Ja, er wirft einmal zu seiner Security Blanket, Andrews, einmal ein eigener Lauf. Andrews zwei weitere Catches, davon dieser einhändige gepflückte Ball, der eigentlich überworfen war. Und dann auch noch mit dem vierten Catch in dem Drive fängt Andrews den Ball zum Touchdown. Und das alles, nachdem Lamar von Dete, also Dietrich Wise, kurz zuvor noch gesackt wurde. Unangenehm schön, also 0-7, die Ravens führen. Der Drive ging, glaube ich, 6,5 Minuten oder so, also das halbe erste Quarter und wir liegen hinten. Da konnte man nicht so richtig verhindern, dass die Ravens das Feld runtermarschieren, auch wenn wir punktuell immer wieder zwischendurch gute Plays hatten. Aber ja, es reicht halt nicht, bei 2 von 3 Downs gut zu sein, wenn das dritte dann dementsprechend zum neuen ersten führt.
Ja, genau. Da ist die Offense von den Baltimore Ravens so richtig warm gelaufen. Ich habe nochmal die Stats von den Ravens. Da sieht man auch, dass Lamar Jackson und Mark Andrews eine besondere Verbindung haben. Also kein Wide Receiver wurde öfter wie 5-mal gesucht. Mark Andrews hat alleine 13 Targets für 8 Reception, 89 Yards und 2 Touchdowns. Ja, da konnten wir wenig entgegensetzen, auch wenn du es angesprochen hast. Der Dete mit einem goldenen Tag an diesem Spieltag, 6 Tackles, 3 Sacks und 4 Tackles for Loss, der hat richtig abgesahnt an diesem Tag, insbesondere in der ersten Halbzeit.
Ja, das hat er sehr gut gemacht, auch wenn er den Touchdown nicht verhindern konnte. Und unser Drive danach leider nur in einem Field Goal münzt. Auch hier erneute Strafe gegen Wynn. Mondre mit starken Läufen, Parker mit einem starken Catch. Dann musste Mac scramblen, 3. und 12, das wurde dann wieder nix. Und so konnten wir auf 3-7 verkürzen durch ein Field Goal von Nick Folk.
Wie schätzt du grundsätzlich die Leistung von Ramondre Stevenson ein? Er ja mit 12 Carries, Harris nur mit 11. Rushing Leader war auch Stevenson mit 73 Yards und einem Touchdown. Ich habe auch noch mal ganz kurz Statistiken zu seinem Snap-Count. Er war nämlich öfter auf dem Feld als Harris. Nämlich hatte Stevenson 62% und Harris 40%. Läuft Stevenson jetzt so langsam ihm den Rang ab?
Ja, wenn man das dann wieder vergleicht, wenn 60-40 das Ganze verteilt ist und trotzdem Harris 11 mal den Ball gekriegt hat und Stevenson nur 12 Mal, dann stand er auch häufiger nutzlos rum. Also, ne, das soll gar nicht negativ sein. Aber wenn ich sehe, dass man aus 40% der Snaps so gesehen genauso viel macht wie aus 60%, dann muss ich sagen, ist Damien Harris auf keinen Fall abgeschrieben. Bei uns gibt es nicht den Nummer 1 Leading Back. Auch die Rolle sehe ich so nicht verteilt, vergeben. Ich erinnere an Ty Montgomery, dass er auch noch in dem Mix drin sein könnte. Wenn er von IR zurückkehrt, hoffen wir, dass er zurückkehrt, möglichst schnell. Aber insgesamt, also das Laufspiel hat mir gut gefallen, aber auch da mit Licht und Schatten. Ne? Also es gab immer wieder Lücken, wo die Gaps genutzt wurden und ja, große Gewinne, große Raumgewinne erzielt werden konnten. Aber auch blöde Dinger, wo man dann so gesehen in den Hintern vom eigenen Spieler gelaufen ist und schon gestoppt war, bevor es losgeht und dann dementsprechend nicht für viel Raumgewinn sorgen konnte.
Gehen wir mal rein ins zweite Quarter. Ravens Drive, der DT hat wieder zugeschlagen. Zweiter Sack in Folge quasi, haben wir die Ravens gut in Schach gehalten. In der Folge der Punt, Bryant sicher mit einem Return diesmal, also die Hände waren in diesem
Entfettet und entgratet. er konnte die Griffe benutzen. Das ist das Positive, was man mitnehmen kann. Und dass er dann noch ein bisschen zusätzlichen Raumgewinn mit 14 Yards bringen konnte, ja, war natürlich ganz cool.
Und dann kamst du in einer entscheidenden Situation, wo es erstmals spannend wurde, nämlich 4. und 3. Was ist da passiert?
Ja, vielleicht kurz davor, also auch da, wenn wir Mac nochmal reinhauen wollen, in dem Drive, er hat ja unnatürlich häufig für ihn und seine Spielweise selbst den Ball versucht, nach vorne zu bringen. Das sieht in Teilen auch Brady-like aus, nämlich wie so ein Storch im Salat. Damit will ich ihm auch wieder überhaupt nichts nehmen, aber mir war das in großen Teilen zu viel Risiko. Da gab es auch diese Situation, wo er, ich sag mal, Leib und Leben riskieren muss für ein lumpiges Yard, was er da gewinnt. Ja, für mich ist das so eine neblige Suppe, das Play-Calling oder überhaupt das Playbook von den Patriots, dieses neue, um es hier mal kurz nur anzusprechen. Es soll ja wahrscheinlich so gemacht werden, in so einer Situation, Brady hätte den Ball einfach weggeworfen und hätte von der gleichen Stelle einfach nochmal gestartet im nächsten Down und wäre dieses Risiko nicht eingegangen. Ich weiß nicht, ob er sich da so ein bisschen die Hörner abstoßen soll, auch wenn das eigentlich im anderen Sprachgebrauch benutzt wird. Also, dass er dafür ein Gefühl kriegen soll, mir öffnet sich diese Spielweise noch nicht so ganz. Denn das ist natürlich auch immer mit einem hohen Risiko behaftet. Selbst wenn es jetzt kein Run von ihm war, wo er dann verletzt wurde, sondern dass es in der Pocket passiert, ist es dieses Unnötige. Ja, aber auch da, also das Risiko, gescrambled, ein Yard geholt und dann ist man an einer 33-Yard-Linie, es war nämlich das Third Down, Fourth and Three und wir spielen aus. Man muss dazu wissen, also man rechnet eigentlich immer auf die Feldposition circa 17 Yards obendrauf, dann hat man die Field Goal Entfernung. Wir waren an der 33, sprich, das wäre ein 50-Yard-Field Goal Versuch für Nick Folk gewesen. Wir entscheiden uns, ich sag mal, früh im zweiten Quarter, dass wir es ausspielen. Der Pass auf Bourne kommt auch an, aber er ist zu kurz. Es sind keine 3 Yards gewesen, Raumgewinn, sondern nur 1,5 höchstens. Und damit Turnover an Downs. Das kann man so akzeptieren. hätte es geklappt, hätte man gesagt, jawohl, also die Patriots haben Eier. Also, dass man in dieser Situation so früh das Vierte ausspielt, das machen nur die. Deswegen sind die so erfolgreich. Wenn es nicht klappt, steht man dann natürlich kurz so Holzgewehr. Also, dann weiß man nicht, was man sagen soll und sagt, sowas Beklopptes. Also, die sicheren 3 Punkte, mehr oder weniger sicheren, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung es war, ob es auf die offene Seite im Stadion war. Das ist ja auch mal so ein Ding, dass da so der Wind reinpfeift. Vielleicht hat das auch die Entscheidung gegeben, das müsste ich mir nochmal angucken im Zweifel, dass er so gesehen auf die Windy Side hätte kicken müssen, sodass man sagt, nicht mit dem Wind, sondern in den Wind und dass es dann so ein 50-50 ist und dass er die größere Chance gesehen hat. Vielleicht ist es auch einfach nur verlängerte Preseason, die ersten Spiele in der Saison. Gucken wir mal, aus was für einem Holz die Jungs sind und schicken sie einfach im 4. und 3. Sollen sie gucken. Wenn nicht, passiert ja auch nichts. Dann haben sie halt an der, ich sag mal, Ravens 33-Yard-Linie, kriegen die den Ball. Es gab schon bessere Positionen, woraus man einen Drive starten kann, als die eigene 33, auch wenn es jetzt nicht richtig kacke war.
Ja, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also ich meine, Nick Folk, er hat in den letzten Jahren Rekorde gebrochen. Von ihm kann ich erwarten, nochmal einen 50-Yarder reinzuknallen. Also es steht für mich die Chance deutlich höher, dass er es trifft, als dass er es nicht trifft. Und da muss ich sagen, ich habe zwar auch in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen gemausert beim 4. und 1, das war glaube ich auch bei dem Spiel gegen Brady gegen Tampa Bay, wo wir in 4. und 1 glaube ich nicht gehen wollten, ne? Aber so früh im Spiel, dass du da schon so viel Risiko gehst, ich meine, es steht 0-7, du brauchst nichts riskieren, schießt das Field Goal, geh vom Feld, es steht 6-7, fast Ausgleich, Gleichstand. Und auch da geht es ja, wenn er ihn verschießt, ja gut, dann ist, starten die auch an der 33. Also, na klar, man will natürlich das größtmögliche oder das Maximum rausholen auf so einen Drive. Ja. Aber wäre es jetzt 4. und 1 gegangen, hätte ich es auch nochmal anders gesehen. Aber 4. und 3, das ist dann ein bisschen, da hätte ich dann doch lieber konservativ, so wie Bill Belichick ja in der Regel auch entscheidet, eher konservativ und hätte gesagt, Mann, komm, Nick, Big Dick Nick, schieß das Ding rein und dann ist, gehen wir vom Feld. Sonst an sich ja ein guter Drive.
Genau, das ist halt schade, dass er dann am Ende des Tages unbelohnt bleibt. Ja, wir haben, glaube ich, alle Argumente ausgetauscht und auch wir sind uns ja nicht sicher, jeder für sich, ob er das jetzt gut oder richtig schlecht fand. Es liegt halt auf der Hand, soll jeder für sich entscheiden, ob er für die 3 Punkte gegangen wäre, vielleicht in den Wind und es auch nicht gewesen wäre und vielleicht auch das Selbstbewusstsein von Nick Folk ein bisschen runtergeht und ich weiß es nicht, was er gesehen hat, was sie machen wollten. Es ist so, egal wie lange wir darüber sprechen, die Entscheidung wird sich nicht ändern. Und wie gesagt, hätte es geklappt, hätten wir gefeiert und gesagt, jawohl, das sind die geilsten Jungs.
Um es abzukürzen, letztendlich haben ja, dann kannst du ja gleich nochmal darauf einsteigen, hat ja unsere Defense, sage ich mal, die Kohlen aus dem Feuer geholt oder musste die Kohlen aus dem Feuer holen.
Ganz genau. Also der nächste Drive an der 33 gestartet, wurde dann auch nicht viel. Also Lamar mit Problemen. Der zweite Versuch war, glaube ich, ein Four-Start. Dann ein wilder Ball ins offene Feld, den Jonathan Jones einfach wegpickt. Also ein sehr kurzer Drive und schon haben wir den Ball wieder. Das war natürlich sehr gut und hat entschädigt für den Verlust des 4. Downs und den Turnover an Downs aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Dazu will ich ganz gerne später noch was sagen. Wenn es dann doch im weiteren Verlauf der Spiele ja zu dem einen oder anderen Fehler der Patriots kommen und da hätte man da hätte man ganz gerne schon etwas mehr Punkte auf dem Board gehabt. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, da gehst du vielleicht in der Halbzeit mit einer Führung, so wie jetzt auch in diesem Drive. Da hat es nämlich für einen Touchdown gereicht. Was ist da passiert, Frank?
Ja, erstmal ging es los mit einem tiefen Ball auf Parker in Doppeldeckung. Leider nicht gefangen, was er auch nicht fangen musste. Auch da gehen wir, glaube ich, später noch ein Stück weit drauf ein, beziehungsweise können wir auch jetzt schon reingehen. Die Auswahl der Würfe, diese tiefen 50-50-Dinger, wir haben es letzte Woche schon gesagt mit Aguilar, dass es eigentlich ein 60-40 für die Defense war. Ich kann damit leben, dass der nicht gefangen wurde. Das war kein Must-Catch, aber es wäre schön gewesen. Umso besser, dass Mondre mit seinen Runs uns bis an die Nähe der Goal-Line gebracht hat und Mac selbst für einen Touchdown reinläuft. Auch da ist für mich Fluch und Segen dicht beieinander. Ich werde kein Freund von Running Quarterbacks. RG3 lässt grüßen. Und in diesen Situationen würde ich mir andere Optionen wünschen. es, ja, weiß ich nicht, wie sah es aus? Wie ein angeschossenes Reh auf Ecstasy oder weiß ich nicht. Er zuppelte und zappelte da so ein bisschen durch und war sich selber nicht, es war so ein bisschen, oh Gott, was mache ich hier?
Sieht halt maximal ungeplant aus. Ich glaube, es war auch so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, dass du eigentlich auf unsere Tight Ends oder überleiten wolltest, die ja in der Red Zone eigentlich auch mal hätten angespielt werden können. Was war denn mit denen eigentlich, Frank?
Da bin ich mir auch, also wenn wir dieses neue Playcalling, dieses neue Offensive Playbook, das wir jetzt ja nun das dritte Spiel kennenlernen durften, plus die Preseason, 12 Personnel, also 2 Tight End Offense, Brot und Butter,
Formation,
ganz genau, wird irgendwie nicht mehr gespielt. Und auch da, also wenn wir den späteren Ereignissen ein bisschen vorgreifen, Jonnu Smith scheint ja der neue Hunter Henry zu sein, so wie wir in der Offseason drüber gesprochen haben, dass Jonnu Smith jetzt abliefern muss und ich ihn so gesehen ja ein Stück weit verteidigt habe, dass er auch im letzten Jahr nicht getargetet wurde. Also ist ja nicht so, dass er die Dinger hat reihenweise fallen lassen. Irgendwie scheinen jetzt die Bälle auf Jonnu Smith zu gehen und Hunter Henry wird nicht mehr getargetet. Also er hat dann ja später, wofür wir dann nochmal drauf eingehen können, hat er einen Catch gekriegt, aber es war der dritte der Saison, im dritten Spiel. Und wir geben halt einfach ein Schweinegeld auf der Position aus und nutzen die Jungs nicht. Ja, sie unterstützen ein Stück weit das Run-Game, auch mit ihrer Präsenz. Aber dass wir in fast überhaupt keiner Situation sie als Target suchen, als Lösung suchen, sondern immer lieber den Ball, dieses tiefe Ding, die 50-50-Bälle, entweder 1 gegen 1 oder sogar in die Doppeldeckung werfen als erste Option, da bin ich mir halt noch nicht so richtig sicher. Aber für diesen Drive kann man sagen, Momentum ist natürlich mega. Aus einem Turnover machen wir den Touchdown. Besser kann es nicht laufen. Und deswegen sind wir verdient 10-7 in Führung gegangen in der Situation.
Ja, du hattest es angesprochen, es war schon sehr erschreckend. Hunter Henry mit einer Reception, einem Target, 8 Yards. Jonnu Smith war da schon etwas besser unterwegs mit 25 Yards. Und du hattest das Momentum angesprochen. Und wenn du jetzt noch 3 Punkte mehr hättest, dann hättest du dich da vielleicht schon so ein bisschen absetzen können und auch so ein bisschen für das Mindset der Defense vielleicht ja schon mal so ein bisschen aufklären können. Oder wie sage ich es?
Ja, aber
du hättest das Mindset stärken können, in dem Sinne, dass du sagst, okay, du kannst hier, heute geht doch was, ja, die Defense steht, die Offense geht hier jedes Mal mit Punkten vom Feld, weil letztendlich war der letzte Drive dann auch wieder kritisch für uns.
Ja, beziehungsweise der vorletzte, gab ja da noch einen, aber zurück zum Dings, ich persönlich glaube nicht, dass wenn wir das Field Goal getroffen hätten, in der nächsten Sequenz wir die Interception gehabt hätten, um dann nochmal die 7 draufzulegen. Sondern das ist ja
ein
Puls, der da alles miteinander verbunden ist. Ne?
Nee, natürlich, das meine ich nicht. Aber das ist vielleicht schon ein Unterschied, wenn du vielleicht knapp mit einem 13-14 in die Halbzeit gehst und den Ball bekommst. Weißt du, das ist vielleicht nochmal so dieser kleine Mindset, dass du sagst, okay,
aber sind wir ja.
Die Offense läuft.
Also um das Halbzeitergebnis vorwegzugehen, so haben wir es ja gemacht. Nur damit wir diesen Touchdown bekommen konnten, nach der Interception an dieser Stelle des Feldes, mussten wir ja vorher mit 4-3 den Ball übergeben, damit es zu der Situation kommen konnte. Also auch da, die Geschichte findet immer ihre Lücke und dann war es vielleicht auch gut, dass wir das erst nicht geschafft haben, weil nur so konnten wir mit dem Touchdown in der Folge 10-7 in Führung gehen. Das ist natürlich pures Orakel, aber wir waren beim nächsten Drive, denn die Ravens haben zurückgeschlagen und bewegen den Ball gut. Die Kette mit Run, QB-Run und kurzen Pässen mit 30 Sekunden auf der Uhr in der Hälfte, also in unserer Hälfte, tiefes Brot auf Andrews zum Touchdown. Da habe ich mir notiert, dass ich D-Mac sehr passiv fand. Die ganze Art und Weise, wie er gegen Andrews verteidigt hat, ja, war so ein bisschen leichte Geleitschutzphilosophie. Da hätte ich mir einen härter hittenden Gegenspieler gewünscht. Jabril Peppers zeigt sich da immer so ein bisschen als Paradebeispiel. Ich glaube, der hätte sich nicht ganz so vernaschen lassen, ohne dass ich sagen will, dass D-Max nicht drauf hat, weil es auch eine Hall of Fame-Karriere ist. Und nur in dieser Situation, fand ich, hat er sich zu einfach übertölpeln lassen, sodass Andrews den ja ganz leicht am Ende der Endzone fangen konnte, runterkommen wie ein nasser Mehlsack und das Ding sicher hat. Und damit steht es 10-14, erneuter Führungswechsel. Und alle sind gedanklich in der Hälfte und denken, gut, jetzt steht es halt 10-14. Nur Kendrick Bourne, der wollte da nicht mitmachen. Back-to-back Catches von ihm mit 30 Sekunden auf der Uhr, gefolgt von einem 50-Yard-Field-Goal von Big Kick Nick mit einer Sekunde auf der Uhr. Also alleine das schon war ja so ein bisschen wiederum Momentum Change. Man schafft es ohne Auszeit. Man hatte nämlich keine mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es 11 oder 8 Sekunden waren. Auf jeden Fall startet man das Play. Und wir sind noch lange nicht in Field Goal Range. Und er schafft es irgendwie, die Auslinie zu erreichen. Und die Uhr zeigt noch eine Sekunde.
Ja, das war wirklich geil. Der Drive hat mich so ein bisschen an Brady-Zeiten erinnert. Ich hätte auch gedacht, dass er abkniet und aufs runter vom Feld geht. Ich meine, klar, wir hatten, glaube ich, noch 2 Timeouts. Da kannst du schon was versuchen. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass da nicht mehr so viel geht. Und das ist das, ich habe natürlich vorhin Quatsch erzählt. Ich habe 13, 14 erzählt. Aber wenn du jetzt noch dieses Field Goal mit drauf, um es jetzt nochmal anzusprechen, wenn du jetzt nochmal das Field Goal mit drauf gehst, dann gehst du ja mit einer Führung in die Halbzeit. Und dann hast du nicht nur dieses Momentum, jetzt in der letzten Sekunde auch das Field Goal verwandelt zu haben, was ja auch jetzt nicht von 20 Yards war, sondern ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auch
das waren genau die 50 Yards.
Also das waren genau die 50 Yards.
Das war auf der 33, wo wir vorher übergeben haben. Somit so viel zu meiner Windtheorie. Ja. Die können wir quasi in selbigen stellen, weil es ist ja dieselbe Seite gewesen und da hat er bewiesen, dass er die 50 Yards im Fuß hatte.
So, und jetzt erzähle ich auch nämlich keinen Quatsch mehr und dann gehst du nämlich mit einer Führung mit 16-14, würdest du dann in die Halbzeit gehen und hättest noch den Ball und dieses Momentum, das wäre dann vielleicht nochmal so, hätte vielleicht diese 5% nochmal rausgekitzelt und hättest gar nicht mehr so viel Risiko gehen müssen vielleicht. Ich weiß es nicht, ist natürlich viel, viel Spekulatius dabei. So sind wir mit 13-14 in die Halbzeit gegangen und dann haben wir völlig den Faden verloren aus meiner Sicht in der Defense. Dann ging es mir deutlich zu einfach.
Ja gut, aber jetzt, also wir wollen noch nicht gleich alle Fälle wegschwimmen lassen, denn eigentlich haben wir ja eine Spezialität von uns an den Tag gelegt, mit einem Drive und Punkten in die Halbzeit zu gehen und mit einem Drive und Punkten aus der Halbzeit zu kommen. Vielen Gegnern bricht das Genick. Und die Voraussetzung haben wir schon mal geschafft, denn wir haben den Ball gekriegt und sind ins dritte Viertel gestartet. Parker mit einem Mega-Catch, trotz vorherigem Holding. Der 4. Catch von Parker an der 3-Yard-Linie, der war plus Sahne.
Ja, der sah geil aus.
Ja, dann der Fast-Pick von Queen, der den Ball aber droppt. Da haben wir wiederum Glück gehabt. Und Harris läuft ein für den Touchdown und wir führen 20-14. Also das besser kann man ja eigentlich in einer Hälfte nicht starten, vor allem wenn man sich aus der ersten auch mit Punkten verabschiedet hat. Da habe ich eigentlich gedacht, also da merkt man auch, dass die Ravens ein Top-Team haben. Das muss man dazu auch mal sagen. 8 von 10 Teams hättest du an dieser Stelle so gut wie besiegt gehabt. Die haben gesagt, boah, jetzt haben wir da die Punkte gefressen und jetzt hier wieder keinen Bock. Jetzt machen die uns alle. Gut, wir spielen den Stiefel hier so ein bisschen runter. Da sehen wir, dass die Ravens aus einem anderen Holz geschnitzt sind, denn die haben direkt mit Punkten wieder geantwortet. Nach anfänglichen Problemen können wir Hill nicht stoppen. Der hat Back-to-Back-Runs bis an die 7, dann bewegt Dobbins nochmal an die 1. Wir haben zu viele in der Defense auf dem Feld, kriegen nochmal die Strafe, was jetzt an der 1 nicht so schlimm ist. Also ob derjenige jetzt an der 1-Yard- und an der Half-Yard-Linie startet, das ist gleich scheiße. Ne? Also da wollen wir jetzt nicht verteufeln, dass das an der Stelle passiert ist. Aber es zeigt mal wieder, auch da, wir haben weiterhin Probleme mit den Strafen. Josh Oliver fängt zum Touchdown und wir haben einen erneuten Führungswechsel, wie fast nach jedem Drive. 20-21 liegen wir auf einmal hinten und ja, gucken an der Stelle ja so halb dumm aus der Wäsche.
Ja, ganz genau. Da ging es mir einfach zu schnell und zu einfach, dass wir da gar nicht mehr richtig bei der Sache waren. Wir waren, glaube ich, dann auch so beim Halbzeit-Tee, irgendwo anders waren wir gewesen, aber wir haben überhaupt gar nicht mehr diesen Druck zeigen können, den Dietrich Weiss in der ersten Halbzeit noch so angeführt hat, und auch in der Pass-Coverage, fand ich, waren wir einfach viel zu weit weg. Und umgedreht konnten wir dann auch nichts mehr draus machen. Das war so ein bisschen die Einleitung zum Riss des Spiels, wo wir den Faden verloren haben einfach.
Genau, also da haben wir, also wir kommen danach ja wieder in Ballbesitz, was natürlich ist nach Punkten mehr oder weniger und man nicht den Onside-Kick macht und den nicht kriegt. Ihr wisst, was wir meinen. Wir bewegen die Kette langsam. Hier jetzt auch dieser eine Hunter-Henry-Catch. Wie gesagt, schon vorher erwähnt, erst sein dritter in der Saison. Und das ist mir für das Geld auf der Position zu wenig. Pass in den Rücken von Lil Jon Humphrey, den kann er nicht kriegen. Mac wird in der Folge gesackt. Dann kriegen wir einen Holding Call. Schon wieder. Und da möchte ich nochmal auf das Pre-Game zurückkommen, wo Marcel nämlich noch genau gesagt hat, dass die Ravens in dem Spiel davor nur eine einzige 5-Yard-Strafe hatten und wir eine Vielzahl von Strafen, was ungewöhnlich ist für unser Spiel. Auch hier müssen wir uns wohl noch ein bisschen eingrooven. Da haben wir jetzt schon ein paar immer mit genannt. Also einmal die 12 Männer, also 12 Männer, 12 Mann auf dem Feld, die Holding Calls, illegale Formationen. Das sind alles so Sachen, wo bestimmte Automatismen nicht greifen oder noch nicht greifen. Und da habe ich ein ganz bisschen Hoffnung, dass das nur eine Momentaufnahme ist und wir halt so gesehen in dieser viel besungenen, verlängerten Preseason noch in der Lernphase sind. Und hoffentlich lernen wir auch. Denn das Ergebnis davon ist, dass wir zu viele Yards zu überbrücken hatten. Und also übrigens, die Holdingstrafe wurde abgelehnt, glaube ich, an der Stelle.
Naja, also vielleicht, ich kann ja auch nochmal die Statistiken mit reinbringen. So viele Strafen waren es letztendlich gar nicht. Wir haben 3 für 15 Yards und die Ravens 2 für 10 Yards, weil halt eben auch, wie du gesagt hattest, die eine oder andere Strafe auch declined worden ist, ja, von den Ravens, weil der Raumverlust oder der Raumgewinn dann einfach zu groß war. Ja, und dann war es die Show von Duvernay.
Genau, wir punten und Duvernay mit einem guten Return erstmal, dann 38 Yards Run von Lamar. Ich glaube, das war der längste im Spiel. Der Stopp, da sind wir wieder und ich muss leider ein zweites Mal leicht auf ihn einprügeln. D-Mac hat Lamar gestellt und begleitet ihn fast zärtlich harmlos.
Ja, doch, stimmt. Ja, die Szene habe ich auch vor Augen.
Also, ich habe erst gedacht, ob er ihn zum Tanzen auffordern will. Das ist immer gut in der modernen NFL, wenn du dann den Quarterback hittest oder zu hart hittest, dann kriegst du gleich irgendwelche Strafen. Dadurch, aus meiner Sicht, sind die Verteidiger aber häufig zu verweichlicht und trauen sich dann nicht ran. Ich meine, in diesen Situationen ist es der Ballträger. Und der Ballträger, also ich sag mal, an den Running Back hätten sich jetzt 5 Mann abgearbeitet. Und nur weil es der Quarterback die Prinzessin ist, gibt es Geleitschutz für zusätzliche Yards. Das verstehe ich in der Situation nicht.
Und ich verstehe es.
Ja, aber.
Ja, nee, pass auf, du hast schon recht, du hast schon recht. Du warst nicht so tight dran, du warst nicht so richtig da. Und du musst auch, gebe ich dir völlig recht, du musst auch Jackson sagen, das machst du nicht noch einmal. Ja, du musst da Druck aufbauen, aber was ich vielleicht noch ein bisschen weit nachvollziehen kann, er will natürlich auch den Winkel zum Tackle halbwegs halten. Also, dass du willst, so ein Laufwunder wie Lamar Jackson, willst du nicht noch eine Tür öffnen, weißt du, weil er macht einen Cut wie so ein Häschen und läuft locker an die vorbei. Und da sage ich lieber, geleite ihn lieber ins Aus, bevor du da zu eng reingehst und er dich ins Leere laufen lässt. Und dann ist er durch. Weißt du, was ich meine? Vielleicht war das so ein bisschen die Intention von D-Mac, ihn genauso zu geleiten, dass du sagst, hier komm, hier ist deine Ausfahrt. Wenn ich jetzt aber zu schnell vorsteche, dann schlägt er einen Haken und ist weg halt. Ne? So diese Reaktion darauf, was ja auch oft vorkommt.
Ja. Also nochmal, und ich will mich auch nicht auf D-Mac einschießen, ne? Das ist jetzt auch der Zufall, dass diese zwei, ich sag mal, Medium-Spielzüge von ihm fast sogar Back-to-Back waren. Aber das ist mir halt negativ aufgefallen und da kann ich auch einen meiner Fanlieblinge halt eben nicht in die große Lobhudelei machen, wenn was positiv läuft, sondern das fand ich halt mies. Und ich verstehe, was du sagen willst oder was du meinst und das sehe ich genauso. Lamar Jackson ist auf jeden Fall flink auf den Beinen. Und wenn du so gesehen tatsächlich als Free Safety hinten mehr oder weniger letzter Mann oder sowas bist und er ansonsten durch ist, dann kann ich das auch verstehen. Aber in diesem Fall standen noch zwei, drei Spieler drumherum, die dann übernehmen können. Selbst wenn er das Tackle verpasst oder den Tackle, können andere ihn aufnehmen und er macht nur zwei, drei mehr. Das bringt mir immer noch mehr, also im Raumverlust, wenn ich den Versuch mache, ihm drei abzunehmen oder fünf abzunehmen, auf die Gefahr hin, dass er noch drei zusätzliche mit einem Turn oder sowas macht. Also, ja, Punkt. Wir haben es, glaube ich, von allen Seiten beleuchtet. Es gibt Gründe, es nicht zu tun. Ich mag es lieber, und da muss ich nochmal positiv, Jabril Peppers, wenn er einen Spieler tackelt, dann Shepherds. Und das will ich sehen. So leid es mir tut, so ist für mich Football. Ein Stopp muss wehtun, der muss sich das zweimal überlegen, ob er die Strecke nochmal machen will. Und da kann ich nicht, ja, keine Ahnung, wie bei der Hochzeit als Blumenkind Rosen streuen, vor ihm herlaufen und ihn ins Ausgeleiten. Das ist nicht meine Spielweise, will ich nicht. Punkt.
Hast du im Kern recht. Und dann ist dieser Veteran D-Mac schon so ein Stück weit in Lethargie gefallen. Und das hat sich dann auch auf die andere Defense oder auf die anderen Defense-Spieler abgeperrt.
Genau, also bevor wir dann weitergehen, müssen wir diesen Drive noch zu Ende bringen. Der endete nämlich mit einem Touchdown. Und nach dem zärtlichen Geleitschutz von D-Mac konnte Jackson den Ball, ich sag mal, in die Back-Corner der Endzone legen auf Duvernay, wo auch nur Duvernay ihn erreichen konnte, um ihn sicher zum Touchdown zu verwerten. Das war wiederum viel zu einfach. Und damit konnten die Ravens die Führung ausbauen auf 20-28. Und das war so ein Mini-Riss in unserem Spiel, finde ich. Also bis dahin haben wir mit Führungswechsel, allem hin und her, das sehr gut gemacht und mithalten können, teilweise sogar Momentum auf unsere Seite ziehen können. Hier war für mich ein früher Momentum-Switch zu den Ravens. Denn im nächsten Drive Jones mit der blinden Interception, auch wenn Bynes das gut gemacht hat. Das muss man auch mal sehen, also nicht alle Schuld auf Mac. So wie Jonathan Jones die Route gut undercuttet hat und die Interception gemacht hat, war das genauso gut undercuttet und er holt es dann. Also wenn Bynes bei uns spielen würde, hätten wir gesagt, das war mega gemacht. Und das müssen wir ihm auch geben, dass der Ball insgesamt nicht gut war von Jones, müssen wir auch dazu festhalten, also von Mac Jones.
Ja, lass uns
die ganzen Joneses hier, wie wir mal sprechen.
Lass uns über die Leistung von Mac Jones am Ende nochmal sprechen. Er selber mit 32 Passversuchen, 22 angebracht für 321 Yards, 0 Touchdowns, ein Rushing Touchdown, aber 3 Interceptions, wurde dreimal gesackt und hat ein Quarterback-Rating von 62,1. In der Sinne kann man sagen, hattest du schon ganz richtig analysiert, gute Leistung der Defense. Was haben sie daraus machen können?
Da konnten wir dann das Schlimmste verhindern. Ravens starten an unserer 43 und wir halten sie auf dem Field Goal und sie bauen ihre Führung auf 20:31 aus.
Ja, das war dann so ziemlich das Ende des dritten Quarters. Wir hatten dann zwar noch unseren Drive begonnen, der tauchte dann im vierten Quarter wieder auf und da hatten wir wieder Hoffnung.
Genau, also das Ende des dritten Viertels, vielleicht mehrere Runs von Mondre, erneuter Catch von Parker, auch da leicht überworfen, aber Parker kann ihn runterpflücken, nicht ganz so wie Andrews im ersten Quarter für die Ravens, aber auch sehr gut gemacht, das muss man auch mal dazu sagen. Dann gehen wir ins vierte, der Drive bleibt der gleiche. Jones, also Mac Jones, tänzelt und läuft selber. Dazu Pass auf Jonnu, der nochmal mit Catch an die 1. Da haben wir den Ball wiederum gut bewegt. Und am Ende des Drives läuft Ramondre Stevenson, also Mondre, ihn ein für einen Touchdown und wir haben 6 Punkte sicher. Die Two-Point-Conversion in der Folge haben wir leider verkackt.
Die war wild. Die sah aber auch mega ungekonnt aus, muss ich sagen.
Ja, aber da sind wir wieder bei diesem, also bei allem Positiven von Mondre. Er läuft dann auch in Teilen in seine eigene O-Line hinten rein und ist dann halt am Ende. Das sieht man dieser Two-Point-Conversion, glaube ich, ganz gut. So nach dem Motto, ach, hier geht's überhaupt nicht lang. Ich versuche mal in die andere Richtung. Nee, ich komme ins Straucheln und im Straucheln schmeißt er das Ding so halb in die Luft damit Maxi noch wieder fangen kann. Der dann, ja, da sind wir wieder beim Storch im Salat, sich da irgendwie durchtaumelt und zwar in die Endzone findet, aber die Schiedsrichter zu Recht dann sagen, dass Ramondre Stevenson beim Rückpass schon mit dem Knie am Boden war.
Ja.
Man könnte jetzt wieder streiten und sagen, ist er aus eigenem Schwung auf den Boden oder durch die Aktion eines Gegners, weil berührt wurde er in dem Moment nicht. Das wäre eigentlich nicht down, aber wir lassen es.
Cool, ja,
lassen wir. Also ich meine, am Ende des Tages kann ich damit leben, in dem Moment, wo er den Rückpass raussemmelt, heiße Kartoffel wegwirft, ist er mit dem Knie auf dem Boden, deswegen zählt, sagen wir mal zu Recht, die Two-Point-Conversion nicht. Wir kommen auf 26-31 ran und sind beim Drive der Ravens.
Ganz genau. Da war es ja so, dass quasi dann der Pass, ich glaube auf Bateman war es, Lamar Jackson warf auf Bateman, der, da kann man auch so streiten, Football-Move, da dachte ich schon so, oh, gibt der vielleicht ein Incomplete, weil ich glaube Jones und Peppers waren, die da mächtig an ihm gerüttelt haben und ihn in Bedrängnis gebracht haben, sodass ja letztendlich Peppers der war, der den Ball dann aufnimmt, zuvor von Jones irgendwie rausgeschlagen, rausgeflutscht quasi und Peppers nimmt den Ball auf. Wieder ein Big Play der Defense, die uns ja erneut so gefühlt zumindest in dem Spiel noch drinne belässt. Wir bekommen nochmal den Ball und was ist dann passiert?
Genau, also das wäre auch wieder so ein, nachdem ich ja gesagt habe, dass da ein Riss war, ist das nochmal so ein Mini-Momentum-Change gewesen. Ne? Also wir kommen mit dem Touchdown ran, wir erobern uns den Ball zurück, Peppers trägt ihn an die Ravens 41. Und ja, wir können loslegen mit unserem nächsten Drive, mehr oder weniger die Chance, die Führung zu übernehmen. Mac rennt wieder selber für First Down, dann Pass in die Back Corner Endzone, wo leider nur Humphrey ihn picken kann. Also anders als bei dem Drive von den Ravens, wo der Offensivspieler allein die Möglichkeit hatte, in der Back-End-Corner der Endzone das Ding zu fangen, war es hier halt so, dass Parker immer hinter Humphrey war, beziehungsweise in dem Moment, wo sie sich noch angeguckt haben, er ihn vor sich halten konnte. Das ist natürlich jetzt im Podcast rein mündlich sehr schwierig darzustellen, wenn ich sage hinter und vorne und das kommt immer darauf an, wie er sich gerade gedreht hat. Fakt ist, Humphrey hatte immer die bessere Position auf diese Ecke der hinteren Endzone, weil es Parker halt nicht geschafft hat, an ihm vorbeizukommen. Aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Du darfst
den Ball
dort nicht hinwerfen. Das ist ein böser Fehler.
Ja, das ist also auch von dem Route-Running. Also das können doch nicht beide da hinten in die Ecke reinlaufen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also da muss was schiefgegangen sein. Was auch noch so ein bisschen im Raum stand, war eine Pass-Interference gegen Devante Parker, der da so ein bisschen ins Straucheln geraten ist. Wurde nicht gegeben. Hatte Mac Jones nochmal lamentiert, aber du hast es richtig gesagt. Humphrey bedankt sich, so ein erfahrener Nickel-Cornerback, der sagt dann, ja, vielen Dank. Zuvor ja auch schon die Situation, ich weiß nicht, ob es in diesem Quarter war oder in diesem Moment war, wo Humphrey eigentlich das Ding nochmal runterflutscht, was eigentlich fast auch schon eine sichere Interception war.
Also da muss ich. Den habe ich mir nicht notiert, habe ich gerade nicht vor Augen. Aber wenn du einen hast, dann muss es. Also da wir
ja schon auch
im Viertel sind.
Genau, das war auch eine Endzone gewesen und Humphrey nimmt den Ball auf und genauso ähnlich wie bei Patrick Green flutscht er ihn sozusagen durch die Lappen. Und da dachte ich auch schon, puh, das sieht jetzt bis dahin offensiv zwar immer geile Aktionen gewesen, auch viele lange Bälle. Allein Devante Parker auch mit einem 40-Yard-Catch. Er selber 156 Yards. Zwar kein Touchdown, aber alleine schon 10-mal gesucht. Aber es sah irgendwie zwischendrin immer so wie bei der Two-Point-Conversion aus. So, man will es, aber irgendwie fehlen die Mittel und man kann es nicht.
Genau. Ja, aus dem Ballgewinn für die Ravens konnten sie keine Punkte machen oder keinen Gewinn ziehen. Also sie haben solide ein bisschen rumgespielt, aber es endete schnell in einem Punt. Wir haben wieder den Ball, können auch ein wenig Raumgewinn erzeugen, haben einen guten Pass auf Aguilar an die ca. 30-Yard-Linie und Kyle Hamilton, deren Rookie-Safety, hat was dagegen und schlägt den Ball raus. Und Peters recovert ihn.
Und spätestens da bin ich wahnsinnig geworden, muss ich ehrlich sagen. Das war genau das Gleiche wie bei gegen Miami. Ey, das habe ich schon im Ansatz gesehen, so wie er den Ball festhält, so locker mit einer Hand. Ey, der braucht nur einer wirklich nur aus Versehen rankommen und der springt raus. Ja. Ey, ich bin da wahnsinnig geworden. Das kann nicht sein. Ich habe mir gedacht, okay, natürlich, die Defense hat 37 Punkte zum Schluss zugelassen. 188 Rushing Yards und 218 Passing Yards. Aber dieses Momentum oder diese Chancen, die Offense immer wieder bekommen hat, um ins Spiel zurückzukehren, ey, da bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Also das war für mich, da dachte ich, ich muss das iPad in den Fernseher reinwerfen.
Ja, wenn das geholfen hätte, hätte ich mitgeworfen. Aber auch da möchte ich die Defense-Aktion auch einfach also belohnen, indem ich sie hier positiv erwähne. Das war von Hamilton schon stark, aber du hast zu 101% recht. Aguilar darf den Ball nicht einfach so mit sich spazieren tragen. Es ist nicht so, dass er ihn am ausgestreckten Arm irgendwie mit sich rum als Handtäschchen trägt, aber schon eher zärtlich, wie ein Neugeborenes in seinem Arm schaukelt beim Laufen. Man merkt es auch, also in der Zeitlupe, finde ich, hat man das hinterher gesehen. Er hat einen fast friedlichen Gesichtsausdruck beim Raumgewinn machen, so nach dem Motto, oh, das Ding habe ich, das laufe ich sicher durch. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass dieser kleine, wenn auch sehr gezielte Hit von Hamilton auf den Ball das Ding rausflummiert und es Ewigkeiten weit springt. Wir hätten fast noch Glück gehabt, dass er der Vorwärtsfumble so gesehen ins Aus gewesen wäre. Leider konnten die Ravens ihn inbounds recovern und somit haben sie den Ballgewinn. Ravens marschieren, QB-Run, Lamar erneut über 100 Yards gelaufen, der Bengel. Das kann nicht sein. Pass auf Andrews, wie immer. Und Lamar läuft selbst zum Touchdown. 26-37 liegen wir hinten. Das einzig Positive, Tucker vergeigt den Extrapunkt. Ein sehr sicherer Kicker mit einem Mega-Doink. Ich glaube, den hat man durchs ganze Stadion 4-mal gehört. Der vibriert immer noch, der Pfosten. Ging das Ding dann weg. Und wir liegen halt mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen uneinholbar hinten, aber schon sehr weit hinten mit den 11 Punkten, also Two-Possession-Game. Ja, und dann können wir es auch, glaube ich, ziemlich schnell, ziemlich zumachen. Wir in Ballbesitz, 3 Minuten auf der Uhr. Mac wird gesackt, tiefer Pass auf Bourne, der ihn auch verliert, aber recovern kann. Da war so nochmal ein ganz bisschen das Glück auf unserer Seite. Und dann ist es so ein bisschen, also für die das sich jetzt ja anhören und das Spiel gesehen haben, da war es dieses Gezwungene. Die Uhr lief runter bei 2-4, 2-3, 2-2 und man wollte unbedingt noch ein Play starten, damit wir diese zusätzliche Auszeit nach dem Spielzug haben. Und er versucht auf Teufel komm raus, mit Druck den Ball ins Spiel zu bringen, also mit Zeitdruck, nicht mit gegnerischem Druck, um ihn dann loszuwerden. Und ja, erneute Interception durch Peters, auch ein wirklich blinder Ball. Und auch wenn er Druck hatte, die Verletzung, die daraus resultiert, war nicht dem Druck geschuldet, sondern war einfach unglücklich. Ja. Dort dann Mac mit der Verletzung, er humpelt runter mit schmerzverzerrtem Gesicht, Ravens knien ab, Ende Gelände, wir haben das Ding vergeigt.
Ja, die Bilder mit seinem schmerzverzerrten Gesicht waren ja danach gleich bei Twitter zu sehen. Vielleicht auch da nochmal, er wurde geröntgt, es liegt wohl kein Beinbruch vor. Man geht jetzt derzeit davon aus, dass er wohl eine Knöchelverstauchung hat, die allerdings 6 bis 8 Wochen andauern kann. Also es steht im Raume, dass er 6 bis 8 Wochen ausfällt. Normalerweise mit solch einer Verletzung. Die letzten Untersuchungen stehen noch aus. Mac Jones hat heute gesagt, er steht den Reporter nicht zur Verfügung. Er wird morgen dazu Stellung nehmen. So viel dazu, wer ihn ersetzen könnte. Das stellen wir mal hinten an. Ich würde ganz gerne deine Meinung noch dazu hören, weil es jetzt auch oft während des Spiels und auch in den letzten Spielen immer mal wieder präsent war. Ist Mac Jones der Faktor oder der Grund dafür, dass die Offense so viel Sand im Getriebe hat? Oder ist es das Playbook? Weil viele sagen ja immer, ja, Matt Patricia ist ja defensive-minded, er ist kein OC, er kann die Patriots im offensiven Bereich nicht weiterentwickeln, stellt keinen Mehrwert dar. Wie ist deine Meinung dazu?
Boah, ja, also abschließend, es ist so vielschichtig. Ich möchte gar keinen Hauptschuldigen raus oder an die Wand nageln. Ich kann vielleicht sagen, für mich ist Mac nicht das Problem. Wir haben es bei ganz anderen Rookie-Quarterbacks schon gesehen. Ich sage nur einmal mal diese Generation, Marcus Mariota für die Tennessee Titans und James Winston für die Bucks haben eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Haben gesagt, oh, die haben ihre Franchise-Quarterbacks gefunden. Das ist ja erfrischend. Sonst wie mittlerweile suchen sie ihre zweite, dritte Chance über Backup-Positionen wieder ans Ruder zu kommen. Was ihnen ja aktuell beiden mehr oder weniger gelingt. Aber die schwierigste Saison ist die zweite Saison. Natürlich, wenn man die erste nie geschafft hat, bleibt das die schwierigste. aber sagen wir mal, eine gute Rookie-Saison, wie sie schon andere gespielt haben, muss in einer zweiten Saison verstärkt werden. Da hilft es Mac absolut nicht, dass wir unseren OC und unser Playbook verloren haben. Und unser Playbook haben wir nicht verloren, weil wir es mit zu den Raiders gegeben haben, sondern weil wir gesagt haben, mit diesem Wechsel wird es mal Zeit, dass wir was anderes machen. Dass wir nicht dieses, ich sag mal, das veränderte Brady-Playbook weiter beibehalten, sondern dass wir frischen Wind reinbringen wollen. Hinzu kommt, dass ein Rookie-Quarterback häufig mit Stützrädern spielt, dass es sehr limitiertes Playbook gibt. Jetzt mit der vollen Offseason als klarer Starter wird ihm auch, ich sag mal, anstatt dem 60-seitigen Kurzbuch das 600-seitige volle Pamphlet um die Ohren gehauen. Das kann für so einen jungen Quarterback erstmal schwierig sein. Und all das zusammen mit einem neuen OC, der noch gar nicht OC ist, also der Titel nicht vergeben ist, verschiedene Einflüsse, die dazukommen, andere Passempfänger oder zusätzliche. Es ist und bleibt schwierig. All dieses zusammen, diese Gesamtgemengelage macht es so schwierig, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt sagen muss, wer ist das größere Problem, das Playbook, also dann in dem Fall das Playcalling oder Mac, würde ich aktuell dazu tendieren, dass es das Playcalling und das Playbook ist, ohne dass ich dann sage, Matt Patricia kann keine Offense callen oder Joe Judge kann keine Offense callen. Das kriegen die am Ende des Tages hin. Sie müssen sich nur eingrooven, weil auch für die ist so gesehen das Playbook neu. Und sie müssen rausfinden, was für sie funktioniert und was für sie nicht funktioniert. Und Mac muss für sich rausfinden, was funktioniert und nicht funktioniert. Ich habe das im Pre-Talk zu dir gesagt oder ich glaube per WhatsApp oder so im Vorfeld. Wenn Mac das Problem wäre, schließe ich aus, dass er denselben Spielstil in Woche 3 gezeigt hätte, wie in Woche 1 und 2. Er soll diese 50-50-Bälle werfen. Er soll eher die tiefen Brote werfen. Er soll in sich im besten Fall ein 1-zu-1-Matchup raussuchen, aber er soll auch in die Double-Coverage werfen, im Zweifel. Also nicht mit bitte ignoriere den freien Mann und wirf in die Double Coverage, so natürlich nicht, sondern man kann ja auch lernen und den Ball rauswerfen, wenn man kein Ziel sieht. Nur, das macht in der Regel kein Year-2-Quarterback, sondern man muss Mac auch zugestehen, dass er seine Fehler machen darf, dass er rausfindet, welcher Ball Sinn macht und welchen Ball ich gar nicht erst werfen muss, weil er in 99 von 100 Fällen beim Gegner landet. Und ich glaube, in dieser Lernphase ist er, und deswegen würde ich weiterhin sagen, verlängerte Preseason, wir probieren aus. Und wenn ich da zum Beispiel das Year 2 von Tom Brady nehme, also die Saison 2002-2003, wo wir als amtierender Super Bowl Champion die Playoffs verpassen, das sah, ich würde mal vorsichtig sagen, schlechter aus. Und das mit einer, ich sag mal, heute schon zu weiß ich wie viel Prozent in der Hall of Fame befindlichen Defense. Ne? Auch ein Tom Brady durfte in diesen Jahren lernen und dazu lernen, dass er dann in diesem zweiten Dynasty Drive diese, ich sag mal, dominante Rolle übernehmen konnte oder weiterhin spielen kann, so wie er sie ja auf dem Feld heute noch zeigt. Dass er die Wurfauswahl sagt, nee, den brauche ich da nicht hinwerfen, der ist eh weg. Und das darf man von Mac Jones in dieser Situation noch nicht erwarten. Ich glaube aber, er kann es am Ende des Tages. Mehr Sorgen macht mir eigentlich immer das, wenn er selber laufen muss und auf die Knochen kriegt. Auch wenn, wie gesagt, die Verletzung nicht daraus resultiert, sondern aus einem Pocket Play. So, ja, riesenlanger Take.
Alles gut. Ist ja nichts Falsches dran. Ist ja alles super. Was mich einmal nur so stört, ist, dass viele Leute halt dieses reine Play-Calling als Grund dafür sehen. Und wo ich sage, das ist vielleicht so ein Hybrid, weil Mac Jones hatte auch ein paar Fehler im Decision-Making. Also das müssen wir ansprechen, weil was mich einfach so stört ist...
Auf jeden Fall.
Ne, also die Pässe, sage ich mal, bei Miami, der erste Drive, sage ich mal, das lange Ding, unterworfen. Also es waren immer mal wieder tendenziell immer unterworfene Bälle als zu weite Bälle, sage ich mal. Was immer ein gewisses Risiko mitträgt. Und was mir noch aufgefallen ist, dass gerade bei einem Spielzug oder Pass, natürlich, er soll ja auch die 15-plus-Yards werfen. Und er hat ja auch im Spiel gegen die Ravens 7 von 13 angebracht. Nicht umsonst hat auch ein Receiver mal über 150 Yards bei uns. Das ist ja alles wirklich ja, erstrebenswert. Aber was mich einfach so stört, ist, dass es auch oftmals diese Bälle kommt, wo ich sage, oh Gott, den kannst du doch niemals werfen. Also da muss ich doch auch mal... Das muss ich da auch mal sehen, dass ein Passspielzug besteht ja nicht nur daraus, dass 4 Wide Receiver zur Goal-Line laufen und ich suche mir halt den aus, der jetzt am weitesten ist und daher werfe ich irgendwie hin. Sondern du hast ja auch immer mal die Möglichkeit, ey, der ist in Double Coverage oder der wird gedeckt, auch gerade wie bei den Steelers, Aguilar, der 60-40-Ball, den wir letzte Woche thematisiert haben, dann werfe ich doch so einen Ball auch einfach mal weg. Auch wenn es ein Intentional Grounding ist oder sonst irgendwas. Oder knie mich ab, wenn der Sack kommt und gehe runter und nimm den Raumverlust. Also was ich halt immer nicht so verstehe, ist, warum muss ich, es sieht mir immer so ein bisschen nach Brechstange aus. Warum muss ich unbedingt jetzt diesen langen Ball werfen? Shit, dann nimm doch lieber manchmal das Field Goal oder punte den Ball, geh runter und dann ist gut halt. Ne? Das ist, wo ich dann halt sage, auch bei Mac Jones, gerade bei der Turnover Ratio von 5, von minus 5, waren einige der Bälle dabei, die haarsträubend waren, fand ich.
Auf jeden Fall, da waren richtig blinde Dinger dabei. Das muss man nicht schönreden, aber auch das gehört zu der Entwicklung eines jungen Quarterbacks dazu, dass er diese Würfe nehmen darf und nehmen muss, weil er wird nur lernen, wenn er, also mehr oder weniger aus Schmerzen, also und damit meine ich keinen körperlichen Schmerz, sondern er hat ja auch fluchend an der Seite gesessen bei seinem letzten Pick, den er da geworfen hat und dachte, meine Fresse, das war ja jetzt richtig dämlich. Beziehungsweise bei seinem vorletzten, weil bei seinem letzten hat er nur noch seinen Fuß in Vordergrund gehabt. Aber auch da, das ist ja so eine typische Patriot-Sache. Wir haben hier der Kellerman-Quote, Brady fell off a cliff. Das war auch nach Woche 3, 4 oder 5. Wo die Patriots einfach schwach in die Saison gestartet sind. Ich weiß gar nicht, ob 2016 oder 2017 war. wo man sie an die Wand genagelt hat. Oder We're On to Cincinnati, das berühmte, wo wir, glaube ich, gegen die Chiefs völlig vergeigt haben. Solche Spiele gibt es immer mal zwischendrin. Und solche Saisonstarts gab es auch immer wieder bei den Patriots. Auch mit dem Playbook, dass man sagt, was spielen die da eigentlich für einen Schrott? Also wir sind ja des Häufigeren schon mal 2-2 oder 1-2 oder sonst was in die Saison gestartet. Mal davon abgesehen, 3 der letzten 5 Saisons sind wir 1-2 gestartet. Also auch das ist jetzt keine Besonderheit. Und die im September am hellsten scheinen, sind in der Regel nicht die, die im Februar im Super Bowl stehen. Sondern die sitzen dann schon lange auf der Couch, weil sie ihren besten Football gespielt haben. Und deswegen musst du deinen besten Football im Dezember spielen. Das haben wir die letzten Jahre nicht geschafft. Und ich will damit nicht andeuten, dass ich noch von einem Super Bowl ran ausgehe. Aber ich will nur andeuten, dass die ersten 4 bis 6 Wochen, wie gesagt, verlängerte Preseason sind. Und das waren sie schon immer bei den Patriots. Und man kann sich aus allem rausarbeiten. Auch wenn ich, das muss ich auch ehrlich sein, im Pre-Talk zu dir gesagt habe, die Saison können wir abschenken, das wird nichts. Am liebsten wäre mir, wenn wir den Rest verlieren und einen Top-Draft-Pick haben. Aber das ist halt so eine Fan-Meinung. Das ist mit den Spielern nicht zu machen, das ist mit Bill nicht zu machen. Und das ist auch gut so am Ende des Tages. Meine Hoffnung ist, um aus dieser Verletzung irgendetwas Positives rauszunehmen, dass Mac die Chance hat, einen Schritt zurückzutreten und von der Sideline aus oder aus dem Booth raus das Play-Calling besser zu verstehen, nachzuvollziehen, was auf dem Feld passiert, als Nicht-Betroffener. Denn wenn du in der Drucksituation bist und gerade, also ich sag mal, wie es Häschen um dein Leben läufst, dann lernst du ja anders, als wenn du, ich sag mal, die Draufsicht hast und die Plays dir anschaust und sagst, oh, jetzt verstehe ich, was ihr in dieser Situation wollt. Und wenn dort dann, ich sag mal, ein Joe Judge oder ähnliche sich mit ihm auch während des Spiels schon hinsetzen und da nochmal ein tieferes Verständnis entsteht, ist das meine Mini-Hoffnung, dass diese Verletzung uns vielleicht sogar noch einen Vorteil bringt.
Ja, am Ende das, des Tages. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das wird Mac Jones auch gut tun, weil er ja jetzt in seinem Rookie ja auch so ins kalte Wasser reingeworfen worden ist, zwar mit Stützrädern, aber auch ein Josh Allen und auch ein Patrick Mahomes, die saßen in ihren ersten Jahren auf der Bank und haben sich das erstmal angeguckt, wie der NFL-Speed so abläuft. Von daher vielleicht etwas Positive. Die Frage, die jetzt offen bleibt, ist natürlich, wer vertritt uns als Starting Quarterback? Wir haben 3 Möglichkeiten letztendlich. Wir können nochmal auf dem Markt aktiv werden. Hashtag Fitzmagic. Oder aber wir nehmen die konventionellen Möglichkeiten, entweder Bailey Zappi, den frei aufspielenden, der da reingeworfen werden kann, oder halt eben den Veteran Brian Hoyer. Für welche Möglichkeit würdest du dich entscheiden?
Uff, also für Fitzmagic wahrscheinlich nicht. ein anderer hat jetzt auf dem freien Markt wahrscheinlich auch nicht die Einsicht, um dieses Playbook weiter zu etablieren. Ich sehe zu 0% Bailey Zappi. Vielleicht sehe ich es falsch und ich sage mal, im besten Falle steht dort der neue Tom Brady, um diesen Namen erneut zu spielen. Bei der Verletzung von Drew Bledsoe im Jahr 2001 hat auch, ich sag mal, in einem ähnlichen Format, wenn es das damals schon gegeben hätte, niemand gesagt, jetzt kommt der Brady. Weil der Brady war nämlich der Bailey Zappi der damaligen Zeit, der noch nichts gezeigt hat, auch wenn er schon ein Jahr mehr auf dem Buckel hatte. Aber genügend der Vergleiche. Ich weiß es nicht, ob man es Bailey Zappi zutraut. Brian Hoyer hat, wenn er reingeworfen wurde, auch schon hoffnungslos versagt. Sagen wir es mal so. Von daher ist es natürlich schwierig. Und das ist wieder so eine Entscheidung, wo man sagen muss, ein Bailey Zappi, wenn der jetzt irgendwie 3 Picks wirft und 12-mal gesackt wird, dann entlässt du den und in 6 Wochen kann sich keiner mehr dran erinnern, dass Bailey Zappi mal für die Patriots gespielt hat. Wenn Brian Hoyer mit diesem Background, dass er jahrelang jetzt schon diese Reservistenrolle übernimmt, dass er immer den gegnerischen Quarterback imitiert im Training und perfekt das vorbereitet, dass man mit ihm spricht, dass er ja zukünftiger Quarterback-Coach bei den Patriots wird oder werden kann in ein oder zwei Jahren, wenn er dann offiziell vom Feld sich zurückzieht. All das steht für Brian Hoyer auf dem Spiel aus meiner Sicht. Wenn Brian Hoyer nicht im Ansatz funktioniert und wir da Horrorspiele hinlegen in den nächsten 2-3 Wochen, dann wird man da auch nochmal von extern wen reinholen müssen, weil dann kann man die Bürde auch nicht Bailey Zappi überstülpen. Und dann war es das für mich, also mit seinem Renommee mehr oder weniger in der Patriots Organization. Also man muss
sich. Findest du?
Ja. Er kann es sich nicht erlauben, kolossal jetzt zu versagen, weil das hat er schon mal, ich überlege gerade, in welcher Situation er reingekommen ist und es dann nicht hingekriegt hat und irgendwer anders übernommen hat. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ist auch egal. Wir sind schon ganz schön lange heute unterwegs in unserem 30-Minuten-Recap. Von daher wollen wir es auch nicht komplett ausufern lassen. Ich bin völlig offen. Meine klare Wahl wäre Brian Hoyer. Ich sehe Bailey Zappi nicht, weil er mich in der Preseason nicht überzeugt hat, weil ich den Pick noch nie verstanden habe. Ich sehe für ihn keine Zukunft. Und damit gehöre ich zu den vielen, die das, wie gesagt, 2001 oder 2000 auch über Tom Brady gesagt haben. Von daher lasse ich mich gerne eines Besseren belehren am Ende des Tages.
Also für mich spricht auch alles für Brian Hoyer. Ich sehe das nicht ganz so verbissen wie du, dass wenn er nicht abliefert, da jetzt um seinen Place of Franchise spielt. Für mich ist aber jetzt gerade der Fakt, Patriots Offensivspiel sehr aufgeregt, ein bisschen Sand im Getriebe. Ich glaube, so ein Veteran, der lange, lange Jahre in der Franchise ist und das Playbook auch dementsprechend kennt, schon auf der Bank hinter Brady gesessen hat, der kann da vielleicht einfach ein bisschen Ruhe reinbringen. Und bei den Steelers war ja auch einmal ganz kurz dieser Schreckmoment, Steelers oder Dolphins, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo er sich schon mal den Helm angezogen hat, ne? Wo irgendwie Mac Jones da so einen Hit bekommen hat, Rippenverletzung, Rücken hat sich nicht ganz rund gefühlt und da wäre ja auch Hoyer bereit gewesen einzuspringen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass Hoyer auch derjenige ist, der Mac Jones ersetzen wird. Finde ich auch eine gute Entscheidung, wenn es so kommen sollte, weil bei Zappi in der Preseason waren da auch schon böse Fehler noch dabei gewesen. Und er war ja auch in den letzten Spielen einfach immer inaktiv. Von daher gehe ich ganz, ganz fest darauf aus, dass Hoyer das macht. Und einfach nur mal so, um die nächsten Spiele zu beleuchten. Also ich finde es auch gar nicht schlimm, weil man sieht Mac Jones, ja, gute Szenen dabei, aber jetzt auch noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Du hast jetzt, oder ich persönlich habe auch mit einer Niederlage gegen Green Bay und gegen die Ravens gerechnet. Danach kann es aber nochmal spannend werden. Mit den Lions, mit den Bears und mit den Browns. Da könnte man vielleicht nochmal bei diesen 50-50-Spielen vielleicht nochmal was reißen, um die Saison nicht doch in so einem Tanking enden zu lassen. Und von daher, würde ich mit Hoyer gehen. Hast du noch was, mein Lieber?
Nee, lass uns zumachen, das Ding. Für eine Niederlage haben wir lange drüber philosophiert. Das Spiel gab es auch her, aus meiner Sicht, dass wir da etwas intensiver drüber sprechen. Aber an die Hörerschaft, es müssen die Leute auch immer noch bereit sein, hier über eine Stunde sich gebrabbelt zu einer Niederlage anzuhören. und ich glaube, da haben wir mittlerweile das Limit erreicht und wir sollten hier dicht machen.
Absolut. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann Mitte der Woche wieder zu der Spieltagsvorbereitung gegen die Green Bay Packers. Bis dahin, ciao, ciao.